Ja, danke vielmals für das herzliche Willkommen. Ich konnte das schon dürfen über den Mittag mit einem ganz feinen Essen spüren. Ich durfte eingeladen sein bis Donos und es hat so einen feinen Mittag gegeben. So, dass ich mich jetzt so ein bisschen fühle, wie man das hat bei einem guten Mittagessen. Man würde jetzt gerne ein bisschen anliegen. Es war vorher so schön ruhig da und ich habe gefunden, ja, doch, jetzt könnte man ein bisschen schläfeln. Aber wir haben ein gutes Thema. Allerdings gut, das ist immer auch relativ. Als ich das einem Kollegen gesagt habe, über was ich rede, hat er gesagt, leck, hast du ein deprimierendes Thema? Und ich habe gesagt, ja, es ist auch November. Ja, es gibt andere Themen, aber nichtsdestotrotz, es ist ein wichtiges Thema. Und ich möchte euch alle ein Kompliment machen, ich möchte euch gratulieren, dass ihr den Mut gehabt habt, euch dem Thema mal zu stellen, den Nachmittag zu geben für so ein Thema. Wie können wir im Frieden sterben? Ich habe mir den Titel selber gegeben und habe mir dann überlegt, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Wir kehren das mal um. Was gibt es für Gründe, wieso dass wir nicht im Frieden sterben? Warum ist es möglich, dass wir im Blick auf unser Sterben vielleicht gar keinen Frieden haben? Was denkt ihr mal ganz spontan, was für Gründe könnten da sein, warum wir nicht im Frieden können sterben? Was nimmt uns den Frieden vor unserem Sterben? Was haben wir da für Befürchtungen? Ja, darf ich einfach sagen? Genau, also etwas, das nicht versöhnt ist, zwischenmenschliche Beziehungen, wo man nicht in Frieden ist. Genau, andere Sachen, die einem könnten hindern, im Frieden können zu sterben.
Ich denke auch die Erwartungshaltung, wo irgendwie da mit ein Fragezeichen ist, was erwartet uns, wenn wir Tschüss sagen, dann irdischen Leben.
Genau, genau. Verstehe ich das richtig, so ein bisschen auch eine Ungewissheit, was mich erwartet, was man nicht weiss, macht einem auch manchmal ein bisschen Angst?
Ja, der Glaube, der ist wunderbar, wenn man den hat. Und wenn man auch sein Handeln, also der Glaube ist eine Seite.
Entschuldigung.
Auf der anderen Seite, denke ich, der Glaube allein ist einfach nicht das, wo mich dort anbringt, wo ich eigentlich herkomme.
Ja.
Sondern mein Handeln, Leben mit meinen Mitmenschen. Mhm. Das ist im Prinzip das Südlichste vor dem, wenn ich dann mein Dörfli verlasse, in eine andere Zeitrechnung in der Kunde.
Ja, wohl, spannend.
Ja.
Aha. Sehr spannend, wir gehen dem nach, in diesem Vortrag. Genau. Kommt sonst noch irgendein Gedanke?
Etwas verpassen.
Genau, das Gefühl haben, ich habe noch nicht alles erlebt. Ich will noch etwas erleben.
Muss ich das Mikrofon dazugeben? Oder hören wir alles?
Ich tue es einmal wiederholen. Genau.
Oder Angst? Ich habe Angst vor dem Sterben.
Angst vor dem Sterben? Ganz etwas Wichtiges. Gibt es wohl derjenigen, die sagen, ich habe doch keine Angst. Genau. Ich weiss nicht, wie ehrlich das man ist. Gut, also ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben und es sind dann auch eigentlich alles so ein bisschen schon Sachen, die ihr auch erwähnt habt. Ich fange gerade mit dem an, Angst vor dem Sterben. Ich habe da dazu geschrieben, wir haben einen Selbsterhaltungstrieb, jeder Mensch. Und der Selbsterhaltungstrieb dient dem Überleben. Ich möchte leben, das steckt tief in uns rein. Wir haben den Wunsch, zu leben. Aber wir wissen zugleich auch, dass wir nicht ewig werden leben. Wir wissen, eines Tages kommt der Moment, wo wir werden sterben. Und das löst Ängste aus. Ganz klar. Von Unbehagen bis zu schweren Panikattacken. Natürlich, es kommt immer darauf an, in welcher Situation steht der betreffende Mensch, das ist auch klar. Aber ich gehe jetzt mal vom natürlichen Menschen aus, der wirklich grundsätzlich sein Leben bejaht und gern möchte leben. Er weiß aber, irgendwann muss ich sterben. Der Tod wird in der Bibel auch als letzter Feind bezeichnet. Und nicht umsonst, wie der Tod als Feind bezeichnet. Und ein Feind ist nie ein Freund in dem Sinn. Und darum macht auch die Angst vor dem Sterben macht das plausibel. Es ist ein Feind. Man kann natürlich jetzt sagen, ja gut, das hört man immer wieder. Ja, vor dem Tod habe ich nicht Angst, aber vor dem Sterben. Das können wir auch nachvollziehen, die Art und Weise, was ich muss in der letzten Phase durchmachen, damit ich dann tot bin. Also der Sterbensprozess, der oft mit Leiden verbunden ist, der macht Angst. Ich habe noch ein Wort mitgenommen von Woody Allen. Er sagt, ich habe nichts dagegen zu sterben, ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Er bringt das auf eine humorvolle Art und Weise und geht damit auch zu, ja, eigentlich sterben, das will ich nicht. Also Angst vor dem Sterben, das ist ein Grund, wieso wir nicht im Frieden sterben können. Ein zweiter Grund, fehlende Palliativunterstützung, Pflege, Care. Ganz kurz, was das ist, habe mir das aufgeschrieben. Es geht um Betreuung. Behandlung von Menschen mit lebensbedrohlichen, chronisch fortschreitenden Krankheiten. Also Krankheiten, die nicht mehr geheilt werden können, sondern die zum Tod führen. Darum der Schwerpunkt auch von der Palliative Care in der Phase, wo eben Heilung nicht mehr möglich ist. Die Palliative Care setzt sich dafür ein, dass Patientinnen und Patienten in ihrer Situation angepasst gute, optimale Lebensqualität bis zum Tod überkommen. Und sie unterstützt auch die nahestehenden Bezugspersonen um die sterbende Person herum. Palliative Care beugt Leiden und Komplikationen vor. Sie schließt medizinische Behandlungen ein. Ich denke da besonders an Schmerzbehandlung. Und palliative Sedierung, weiss jemand, was palliative Sedierung heisst? Was da damit gemeint ist? Ich meine, das ist eher ein neuerer Begriff. Da geht es eigentlich um eine medikamentöse Behandlung von einem Sterbenden, damit sein Bewusstsein gedämpft wird, bis hin, dass er eigentlich ins Schlafen kommt. Und damit tut man ihm die Ängste, die da sind, tut man ihm nähe. Neben den Schmerzen auch die ganze psychische Konflikt, die jemand durchmacht. Also jemand, der die palliative Sedierung wünscht, der überkommt dann in der ganzen letzten Phase, wo es ganz schwer kann sein, überkommt er nicht mehr viel mit über. Ist aber nicht nur eine medizinische Behandlung, Palliative Care, sondern auch eine pflegerische Behandlung. Man wird gut betreut, wie psychologische Unterstützung, soziale und spirituelle Unterstützung. Zu dem Stichwort spirituelle Unterstützung, das ist so wichtig, dass auch jemand seelsorgerlich kann begleitet sein. Jemand, der die Unterstützung nicht hat, der kann es schwer haben beim Sterben. Und darum ist die palliative Care etwas ganz Wichtiges geworden, gerade auch in der Zeit, wo man ganz stark auch von der Sterbehilfe redet, wo man weiss, man will dem Leiden nicht begegnen, also mache ich vorher Schluss. Diese Option ist meiner Meinung nach oder meiner Überzeugung nach nicht eine gute Alternative. Die Alternative, die Palliativ Care meint, das ist eindeutig nach meiner Meinung nach das Bevorzugen. Und muss dann nicht Angst haben, dass man schwer leiden muss. Ein weiterer Punkt, nicht loslassen können, kann man bei vielen Sterbenden feststellen, dass das einen Unfrieden auslöst. Man kann nicht loslassen, im Blick aufs Leben, weil man es vielleicht zu wenig hat können geniessen. Man fängt dann plötzlich an zu realisieren, was man eigentlich alles verpasst hat. Man hat es nicht können geniessen oder man hat eben vieles verpasst. Und dann ist man wie nicht bereit. Soll es jetzt schon Schluss sein? Man könnte nicht loslassen. Da gehört sicher auch alles, was wir haben, was uns anvertraut worden ist, was wir erworben haben, Geld und Besitz. Es hat jemand mal gesagt, besser mit der warmen Hand zu geben, als mit der kalten, erstarrten Todeshand. Also, jemand, wo bis ins Sterbebett nicht hat können loslassen. Das ist ganz schwer nachher zum Sterben. Lieber mit der warmen Hand können Geld und Besitz loslassen. Man könnte es ja eh nicht mitnehmen. Also es kann ein Grund sein, dass man nicht im Frieden sterben können. Oder Beziehungen, die einem lieb und wert sind. Wenn ich weiss, wer ich muss zurücklassen, sagt das die liebe Lebenspartnerin oder Kind, Menschen, die einem viel bedeutet haben, und das ist immer gegenseitig, das ist enorm schwer. Da können wir nicht einfach so easy schnell das abhaken. Es gibt auch einen Schnitt durch Beziehungen, wir müssen einander loslassen. Das ist schwer. Und was man nicht loslassen kann, oftmals auch Verantwortung, weil man halt eben doch noch gefragt ist, gerade wenn jemand auch in ein Alter muss gehen, wo wirklich noch im Leben rausgestanden ist, er war noch gefragt, oder ist auch möglich, man hat das Gefühl, dass man noch gefragt ist. Auch weil man Mühe hat, vielleicht die Verantwortung abzugeben. Also es ist auch ein Prozess, den wir hier durchmachen. Ein Stück wie ein Reifeprozess, so ein Sterbensprozess, wo man lernen muss, loslassen. Wer das nicht kann, der wird einen Fight haben. Der wird wahrscheinlich nicht gut können im Frieden sterben. Dann Unversöhnlichkeit ist auch genannt worden, ungeklärte Konflikt. Sei das innerfamiliär, sei das im Bekanntenkreis. Groll, wo zurückbleibt, Verbitterung gegen Mitmenschen und auch gegen Gott. Ich denke vor allem auch, wenn man selber auch vieles im Leben durchgemacht hat, wo man nicht verstehen kann und irgendwo im Stillen auch Gott anklagt dafür, wieso Gott, man ist mit sich selber und mit anderen irgendwie nicht im Frieden. Unversöhnt mit dem Leben. Vieles, wie alles, was im Leben gelaufen ist, man kann es nicht annehmen. Man hadert immer noch. Unversöhnt, wo immer auch eine Undankbarkeit daraus resultiert. Wo ich wie kann sagen, ich kann nicht Danke sagen. Ich habe zu viele Gründe, dass ich verbittert bin. Also, Unversöhnlichkeit trifft man oft an auf einem Sterbebett. Ein Grund, warum das Sterbende nicht können im Frieden sterben. Das Haus nicht bestellt. Prophet Jesaja kommt den Auftrag über, geht zum König Hiskia und sagt ihm, dass er muss sterben. Und er geht zum Hiskia und sagt, los, bestell dein Haus. Du wirst sterben. Was gehört alles dazu, zu dem Haus bestellen? Ich habe mir da aufgeschrieben, den Vorsorgeauftrag, wenn ich nicht mehr zurechnungsfähig bin, wenn ich nicht mehr selber entscheiden kann, wer soll mich betreuen? Wer ist zuständig für meine Finanzen? Wer vertritt mich rechtlich? Ich meinte, ihr habt einmal einen Seniorennachmittag gehabt zu dieser ganzen Geschichte. Das sind wichtige Fragen. Ich sage jetzt, wenn wir den Vorsorgeauftrag nicht haben, dann wird eine andere Behörde aktiv werden. Das ist dann die KESB, die dann da auch wird schauen wird, dass das mit rechten Dingen zu und her geht. Vielleicht nicht immer so, wie wir das gerne hätten wollen. Also das würde ich empfehlen, so etwas zu machen, Patientenverfügung, wo ich auch festhalten kann, wie viel sollen sie mich betreuen, wie viel soll von dieser Palliativcare, wie viel will ich da? Will ich die palliative Sedierung? Will ich Schmerzmittel? Und so weiter. Das kann man alles dort auch mit dem Arzt besprechen und das ausfüllen, bis hin auch zu der Sterbeverfügung. Da werden dann die Hinterbliebenen dankbar sein, wenn sie wissen auch, wie das Ganze aussieht mit Beerdigung oder eben Kremation und wie die Abdankung soll stattfinden und. Und dann kommt natürlich auch der Nachlass, Testament, Willensvollstreckung. Also das ist ein ganzes ein Bündel, wo einem hilft, wenn man bereit ist, dass man besser gehen kann. Wenn das alles nicht erledigt ist, dann kann man wie noch nicht sterben. Das Haus bestellen. Ich habe das vor 10 Jahren etwa mal in einem Vortrag meinen Zuhörern predigt und habe ihnen gesagt, wie wichtig das ist. Und dort habe ich gefunden, ich bin noch nicht Senior. Mittlerweile bin ich Senior. Ich habe es immer noch nicht gemacht. aber jetzt habe ich auch mehr Zeit. Ich habe der Frau gesagt, du, das ist eines vom Nächsten, was wir machen. Man hat immer das Gefühl, ja, man ist ja noch nicht so weit. Aber vorbereitet sein heisst dann das machen, wenn es ja eben noch nicht erwartet ist. Also ich möchte da Mut machen und ich spreche mir das selber zu. Ich habe da noch eine Hausaufgabe zu lösen. Um im Frieden können sterben. Dann nochmal ein Punkt, fehlende, tragende Hoffnung. Man sagt ja so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber dummerweise stirbt sie halt eben am Schluss gleich auch. Aber das ist keine tragende Hoffnung. Hoffnung, die am Schluss stirbt, richtet sich auf die Möglichkeiten des irdisch vergänglichen Lebens. Aber es geht nicht darüber aus. Wenn ich nur auf das irdische Leben hin gehofft habe, dann werde ich vor dem Tod, wenn alles nicht mehr zählt, dann werde ich irgendwo da auch in ein Loch hineingehen. Für was habe ich geglaubt? Was gibt es noch Hoffnung über das irdische Leben aus? Um im Frieden zu sterben, brauchen wir eine Hoffnung, die auch am Schluss nicht stirbt. Eine Hoffnung, die uns durch den Tod durch und über den Tod raus tragen tut. Gibt es die Hoffnung? Ich sehe da hinter der Maske Äugel, die strahlen. Ja, es gibt sie. Es gibt sie. Und dann noch fehlende oder angefochtene Gottesbeziehung. Fehlende oder angefochtene Gottesbeziehung. Da kannst du nicht im Frieden sterben. Im Psalm finden wir das Gebet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Jemand, der von Gott verlassen ist oder das Gefühl hat, er ist von Gott verlassen, der macht einen durch. Das ist etwas Schlimmes. Das ist nie Frieden. Und spannend, Jesus betet das Gebet am Kreuz. Ich behaupte, Jesus hat nicht so einfach können im Frieden sterben. Jesus ist in einer totalen Verlassenheit von Gott gestorben. Man kann darüber diskutieren, ist er wirklich verlassen von Gott oder hat er sich total von Gott verlassen gefühlt? Egal, angefochten oder fehlende Gottesbeziehung, er ist eine Not. Raubt uns den Frieden. Das ist entscheidend. Im Blick auf die Frage, können wir im Frieden sterben oder nicht? Ich möchte so die fehlende, tragende Hoffnung, aber auch die fehlende oder angefochtene Gottesbeziehung möchte ich ein bisschen mitnehmen, um das Thema noch ein bisschen weiter zu entfalten. Und wir kommen da zu einem weiteren Punkt. Wer hat eine Vorstellung, was das für eine Szene ist? Jetzt muss ich noch mal schnell ein bisschen Wasser holen. Entschuldigung. Ihr dürft jetzt mal eure Fantasie walten lassen und mal überlegen, ja, was ist denn das für ein Bild da? Hat jemand eine Idee? Was wird da dargestellt? Was hat der Künstler da dargestellt? Künstler aus dem 18. Jahrhundert. Bitte? Letzte Salbung. Ja, das könnte so sein. Wenn es eben in dem Becher ein feines Öl ist, ist es aber nicht. Bitte? Nein, ist es auch nicht. Ich tue das Geheimnis ein bisschen lüften. Wir sehen auf dem Bild den Sokrates. 399 vor Christus ist er in Athen zum Tod verurteilt. Wir sehen das Bild, wo er gefasst den Schierlingsbecher entgegennimmt, also den Gifttrank. Den er hat müssen selber trinken und damit seine eigene Hinrichtung vornehmen. Das war schon mal in Athen normal, dass man sich selber hinrichten musste. Durch den Schierlingsbecher, durch den Gifttrank. Was in dem Gemälde vom 18. Jahrhundert kunstvoll dargestellt ist, hat der Platon, also der Schüler von Sokrates, literarisch gestaltet. Der Sokrates, man sieht das auf dem Bild, ist seinem Tod völlig furchtlos. Gelassen, abgeklärt, ja fast heroisch ist er seinem Sterben entgegengegangen. Man würde sagen, im Frieden. Während seine Schüler da eine riesen Not haben, die haben alles andere als Frieden gehabt, hat Sokrates total, völlig furchtlos, gelassen, abgeklärt, getrost, den Giftbecher genommen und ist im Tod. Man kann fragen, ja, wie hat er das geschafft? Da sind wir jetzt gerade bei unserem Thema. Im Frieden ist er gestorben, dem ist im Frieden dem Tod entgegengegangen. Was müssen wir davon halten? Oder die Frage, hilft uns am Sokrates Sterben für uns heute? Es gibt einen Schlüsselbegriff im Blick aufs Sterben. Den finden wir in dem Werk, das Platon eben geschrieben hat über die Hinrichtung von Sokrates in dem grossen Dialog Phaidon. In dem Zusammenhang finden wir den Begriff, den griechischen Begriff, und man findet den griechischen Begriff im Neuen Testament, der heißt Taren. Taren. Ein Schlüsselbegriff, der im Kontrast steht gegenüber der Befindlichkeit von einem Menschen, der in der grössten, bedrohlichen, angstvollen Situation steht. Ein Begriff, der dann zum Tragen kommt, wenn dein Leben bedroht ist. Wenn du allen Grund hast, jetzt Panik zu haben, Angst zu haben. ein Begriff, wo genau in diese Situation hineinredet, wenn du einem Tod entgegengehen musst. Tarin. Mit der Übersetzung guten Mut sein. Mutig, ermutigt, zuversichtlich, vertrauensvoll, gelassen, getrost. Im Frieden. In der existenzbedrohlichen Situation kannst du gelassen sein und getrost. Kannst du drüber stehen. Der Sokrates war im Blick auf sein Sterben Tarin. Der Begriff kommt in diesem Dialog vor. Zuversichtlich. Guten Mut hat er gehabt. Gelassen. Die Schüler von Sokrates, die um ihn waren, hat sich aber eine Frage aufgedrängt. Warum ist unser Meister so gelassen? So getrost? Warum ist er so zuversichtlich? Auf was verlässt er sich denn? Was ist der Grund von seinem Tarin? Auf was stützt er sich ab? Auf was vertraut er? Oder ich frage jetzt für uns heute, auf was verlassen wir uns denn, wenn wir wollen im Frieden sterben? Also die Frage nach der Begründung, nach dem Warum, ist ganz wichtig. Die Frage, auf was können wir uns verlassen? Zuversicht, guter Mut sein, gelassen sein, Trost sein, muss begründet sein. Wenn es dafür keinen Grund gibt, um im Sterben getrost zu sein, werden wir keinen Frieden finden. Es nützt nichts, wenn wir einem Sterbenden sagen, los, Kopf hoch, es kommt schon wieder gut. Bist einfach ein bisschen fröhlicher. Das ist nicht begründet. Das muss begründet sein. Schaut, wenn mir mein Bergführer sagt, dass er mich einfach ins Seil fallen lassen soll, dann hilft das mir in meiner Angst reichlich wenig. Solange ich mir nicht sicher bin, dass das Seil fest verankert ist und das Seil hebt, erst wenn ich mir der Verankerung und der genügenden Traglast sicher bin, kann es mir helfen, meine Angst zu überwinden und mich fallen zu lassen. Um das geht es genau. Darum fragen wir nochmal, auf was hat sich der Sokrates verlassen, dass er hat können so getrost sein konnte. Auf was hat er sich gestützt in seiner Sicherheit? Dass er seine eigene Hinrichtung so hat können einfach nehmen. Auf was können wir uns verlassen, um im Frieden zu sterben? Das ist die entscheidende Frage. Schauen wir nochmal schnell beim Sokrates genauer hin. Auf was hat er sich verlassen? Ganz kurz, ich kann das ganze Werk hier ausführlich darstellen. Ich versuche das zusammenzufassen. Der Sokrates hat seine Zuversicht mit seiner philosophischen Sichtweise, mit seinem philosophischen Denken verteidigt in der Frage, wie er über den Tod gedacht hat. Für ihn, für den Sokrates, ist der Tod die erlösende Trennung von der unsterblichen Seele, die er als göttlich jedem von uns Menschen gesehen hat. Die unsterbliche Seele, eine Trennung vom sterblichen Körper oder vom sterblichen Leib. Also Tod als Trennung von der Seele, die ewig lebt, die göttlich ist, von meinem verweslichen, vergänglichen Leib. Der Körper, der Leib, versucht die Seele mit schlechten Begierden und Einflüssen vom wahren Guten und göttlichen Leben fernzuhalten. Nach dem Sokrates geht es darum, zum wahren guten Leben zu gelangen, indem man die Seele stärken, indem man sie von den schlechten Einflüssen vom Körper lösen, durchs Bemühen und die Verwirklichung von wichtigen Tugenden, wie Besonnenheit, Gerechtigkeit, Vernunft. Was im Tod passiert, eben die Trennung von der Seele und vom Körper, praktiziert der wahre Philosoph das ganze Leben. So ist der Tod eigentlich als endgültige Trennung vom Körper und der Seele das Ziel, die erstrebte Erlösung. Also, er versucht schon das ganze Leben, das Körperliche von seiner Seele zu trennen. Der Körper darf meine Seele, die göttlich ist, nicht verführen, nicht bestimmen. Und im Tod hat er es dann endgültig geschafft, die Trennung. Also mit anderen Worten, auf was sich der Sokrates verlassen hat, auf sein eigenes, vernunftgesteuertes Denken von der Philosophie und auf das eigene, tugendhafte Leben. Das heisst, im Bemühen, sich nicht von den schlechten Einflüssen vom Körper bestimmen zu lassen, sondern von der Seele, die göttlich ist und sterblich ist in uns. Also, der Sokrates verlässt sich auf sich selber. Auf seine Vernunft, auf sein Denken und auf sein tugendhaftes Leben. Wo er versucht, sich von der Seele, von dem Göttlichen bestimmen zu lassen, nicht vom Körper. Jetzt fragt man sich natürlich da, ja, lässt sich auf dem Fundament von der griechischen Philosophie, von der Unsterblichkeit von der Seele, ein Gedankengut, das auch ins Christentum reingekommen ist, lässt sich auf dem Fundament Zuversicht, Gelassenheit und Frieden finden, im Angesicht von unserem Sterben? Oder ich frage es anders, verhebt das Seil wirklich in der Verankerung? Können wir uns da voll fallen lassen? Im Vertrauen auf die eigene Vernunft, im Vertrauen auf das eigene gute Leben, auf die eigene Tugend, die man versucht zu realisieren im Leben, verhebt das. Wir schauen oder hören jetzt in ein Gespräch rein, wo Jesus mit seinen Jüngern geführt hat. In dem Gespräch von Johannes hat das aufgezeichnet, stoßen wir auch wieder auf den Schlüsselbegriff von Taren. Wir lesen miteinander das Gespräch, lesen wir im Johannes 16. Ich lese das gerade mal vor. Da sagt Jesus, ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Jesus redet von seinem Sterben. Seine Jünger sprechen zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst keine Bildrede. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Hierdurch glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortet ihnen, glaubt ihr jetzt? Siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in seine Heimat und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, Taren. In der Welt habt ihr Bedrängnis, Bedrohung, Ängste. Sind guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Kurz vor seinem Sterben hat sich Jesus also nochmal Zeit genommen mit seinen Jüngern, Er hat sie vorbereitet auf sein eigenes Sterben. Doch was Jesus den Jüngern hat beibringen, das haben sie irgendwie nicht ganz verstanden. Die sind immer ein bisschen schwer vom Begriff gewesen. Das ist typisch, das sind wir ja auch. Es ist ihnen nicht ganz klar gewesen, was jetzt auf sie zukommen wird. Aber sie müssen befürchten, dass mit dem Tod von Jesus, wenn das stimmt, was er da sagt, dass sie um ihr eigenes Leben haben müssen fürchten. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Jünger angefangen haben, auch mit ihrer Zukunft und mit ihrem Leben und mit ihrem möglichen Sterben auseinandersetzen. Auf dem Hintergrund versuchen die Jünger, sich abzusichern, verlässlichen Halt zu finden, Boden unter den Füßen überzukommen, auf die Erklärung von Jesus, dass er vom Vater ausgegangen ist und in die Welt gekommen ist und dass er jetzt wieder zurück wird, geht zum Vater, die Welt verlassen, haben seine Jünger gesagt, siehe, jetzt redest du offen, jetzt hast du kein Bildrede mehr, jetzt wissen wir es. Du weißt alles, du kennst unsere Fragen, bevor wir sie stellen, jetzt wissen wir. Das gibt doch Halt. Auf das kann man sich doch verlassen, oder? Auf was können wir uns verlassen? Nach der verunsicherten Jünger aufs eigene Wissen, aufs eigene Denken, auf den eigenen Verstand. Jetzt wissen wir. Und wir müssen klar sehen, die Jünger haben viel von Jesus gewusst. 3 Jahre lang sind sie mit ihm unterwegs gewesen. Das hilft ihnen doch beim Sterben. Wie viel wissen wir über Jesus? Oder ich kann es noch etwas anders fragen, wie steht es um unsere Bibelkenntnis? Die Freikirchen-Christen sind besonders stolz auf ihr Bibelwissen. Ich staune manchmal, wie wenig Bibelwissen das rum ist, bei denen, die meinen, sie wissen zu viel. Schaut, eine gute Kenntnis über die Bibel zu haben, über Gott und sein Handeln, über Jesus Christus, das ist ein enormer Schatz, der uns das Leben positiv prägen kann. Ich rede nicht gegen das. Aber ist auf unser Wissen Verlass? Hilft uns unser Wissen in unseren Ängsten getrost zu sein? Das Wissen der Jünger war sehr zwiespältig. Wie oft haben sie ihr Wissen oder hat ihr Wissen sie im Stich gelassen? Wie oft haben sie gemeint, etwas Richtiges erkannt zu haben, was sich im Nachhinein als falsch erwiesen hat? Da gibt es x Beispiele. Wir können uns auf unser Wissen etwas einbilden, einen Blick auf das, was wir meinen, von Gott erkannt zu haben. Ich behaupte, auf unser Wissen ist kein Verlass. Das, was wir meinen, erkannt zu haben, das kann sehr trügerisch sein. Und was wir einmal erkannt haben, das können wir sehr schnell verlieren. Unser Erkennen und Verstehen ist sehr ambivalent. Unser Verstand kann uns in unseren Ängsten auch vor dem Sterben im Stich lassen. Hey, das weiss auch Psychologie. Du kannst Angst haben und der Verstand kann dir dabei nicht helfen. Auch wenn es vielleicht gar keinen Grund gibt, hast du gleich Angst. Also auf unser Wissen, also auf unser Denken, keine gute Verankerung. Eine fragliche Verankerung. Da würde ich mich nicht fallen lassen. Unser Wissen kann uns einen Streich spielen. Aber auf was können wir uns denn verlassen? Ich mache euch einen anderen Vorschlag. Was wir nach den verunsicherten Jüngern lernen könnten. Auf den eigenen Glauben an Gott. Also wenn das Wissen, unsere Kenntnis von Gott nicht hilft, aber dann sicher der Glaube. Oder? Wir glauben, dass du von Gott ausgegangen bist. Die Jünger haben an Gott geglaubt. Sie haben den Glauben bezeugt, indem sie Jesus Christus bekannt haben, den Sohn Gottes. Ihr Glaube ist vorbildlich. Sie glauben an Gott. Sie glauben an Jesus Christus. Aber haben sie sich auf den Glauben verlassen können? hat ihre Glaube in der Angst vor dem Sterben können helfen, dass sie darin haben können getrost sein. Auch da sage ich, wir müssen es bezweifeln. Denn unmittelbar nach ihrem schönen Glaubensbekenntnis stellt Jesus ihren Glauben in Frage. Ihr glaubt jetzt. Es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet. Ein jeder in seine Heimat und mich allein lassen werdet. Also da haben wir den Scherbenhaufen vom Glauben. Wir glauben. Dann ist die Krise gekommen und von dem Glauben ist gar nicht mehr rum. Was sind das für Glaubenshelden? Allesamt traurige Versager, für mich irgendwo ermutigend. Ich gehöre auch dazu. Wenn es bedrohlich wird, wenn wir bedrängt werden, dann kann uns unser Glaube traurig im Regen stehen lassen. Da sind wir nicht anders als die Jünger. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Einer von meinen ersten herausfordernden Einsätze, nachdem ich meine Ausbildung gemacht habe als Pfarrer, bin gerufen worden an das Sterbebett von einer älteren Seniorin. Ich habe sie nicht gekannt, aber man hat mir gesagt, was das für eine tiefgläubige Frau ist. Oder war. Sie hat mir erzählt, was sie in der Gemeinde alles gemacht hat, wie sie jahrelang in der Gemeinde vorbildlich gedient hat als Sonntagsschullehrerin und viele Kinder zum Glauben an Jesus Christus geführt hat. Ich treffe die tiefgläubige Frau vom Sterbebett an mit einer totalen Glaubenskrise. Wirklich total. Sie hat nicht mehr können glauben. Das war ihre Not und ich bin da gestanden als junger Theologe und dachte, was läuft da nicht gut? Die muss doch glauben. Sie hat nicht können glauben. Gott war für sie weit weg, sie hat sich von Gott verlassen gefühlt. Ihre Gottesbeziehung war total angefochten. Ihr Glaube ist weg gewesen. Und was ihr erst recht Not gemacht hat, das Wissen, dass sie ohne Glauben verloren geht. Stell dir das mal vor. Bibelstellen hat sie gekannt. Durch den Glauben werden wir gerettet. Sie hat den Glauben nicht mehr. Und jetzt ist sie vor dem Tod. Ein riesen Kampf. Auf was können wir uns verlassen? Wenn uns der Boden von unseren Füßen weggezogen wird, angesichts von unserem Sterben, das kann passieren. Da können wir alle zusammen aufstrecken, ich glaube. Ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, in der Todesstunde, ob du immer noch so kannst aufstrecken kannst. Auf was, nach Jesus Christus, sollen wir uns verlassen, wenn wir weder auf unseren Verstand noch auf unseren Glauben können stützen? Kommen wir noch zum Schluss auf das, was wir aus dem Wort von Jesus können entdecken in dem Abschnitt. Auf was können wir uns verlassen nach Jesus Christus? Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Das, was uns in all unseren Ängsten und vor dem Sterben getrost macht, liegt nicht in uns selber verankert. Nicht in uns, sondern in Gott. In Jesus Christus. Auf ihn und auf sein Wort ist Verlass. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Auf sein Wort ist Verlass, weil es verändert sich nicht. Alles wird vergehen. Das ist der Tod. Sein Wort ist unsterblich. Vergeht nicht. Das bleibt bestehen. Ob wir leben oder sterben, es bleibt. einzig Beständige in dieser Welt. Was Jesus zu uns geredet hat, ist im Wort. Auf all das, was Jesus zu uns geredet hat, ist im Wort. Und sein Wort, das, was er zu uns geredet hat, das bewirkt in unseren Herzen Frieden. Wenn wir seinem Wort Gehör schenken, wird Frieden einkehren. Und wenn wir nicht mehr Kraft haben, auf Jesus zu hören, wenn wir vielleicht nicht mehr Kraft haben, die Bibel zu lesen, weil wir uns vielleicht gar nicht mehr konzentrieren können, dann dürfen wir uns sein Wort auch sagen lassen. Und genau das habe ich bei dieser Seniorin gemacht. So aus meiner Verzweiflung habe ich dann oft angefangen, so ein paar Psalmen vorlesen, die von dem redet, was Gott für uns da hat. Ich habe ihr angefangen, von Jesus zu erzählen, was Jesus da hat. Für die Ängstplagten, was er da hat für die Notleidenden, was er da hat in der Auferweckung der Toten, dass sie das gehört. Und ich sehe jetzt noch, wie die Frau in dem Moment plötzlich angefangen hat, wieder leuchten in den Augen. Wo sie nicht mehr auf ihren Glauben vertraut hat, sondern einfach gehört hat, was Jesus für sie da hat. Und das langt. Das langt. Auf was können wir uns verlassen? Auf das, was er, Jesus, zu uns geredet hat. Und auf das, was er, Jesus, für uns da hat. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Was hat Jesus für uns da? Er hat die Welt überwunden und besiegt. Wer die Angst möchte überwinden und besiegen, muss die Welt überwinden und besiegen. Die Welt vom Unheil, die Welt von der Angst, von der Betreuung, die Welt vom Leiden und vom Sterben. Christus hat das gemacht, was kein Mensch machen kann. An Karfreitag und an Ostern in seinem Sterben und seiner Auferstehung hat er die Welt besiegt. Allem Unheilvollen, das in unserem Leben uns fertig macht, alles Krankhafte, alles, was uns ängstigt, schlussendlich die Macht vom Tod hat Jesus besiegt. Jesus hat dem Unheilvollen in dieser Welt, ich sage es mal so, Zähne gezogen. Ihr merkt, ich bin da im Bild vom bissigen Hund. Ich habe Angst vor Hunden, weil ich mich schon ein paar Mal so Köter gebissen haben. Also, ich hoffe jetzt nicht, ich bin ein tierliebender Mensch, aber bissige Hunde kann ich einfach nicht ausstehen. Und die merken das. Darum der bissige Hund, mit dem müssen wir uns umschlagen. Der bellt immer wieder mal und versucht uns Angst zu machen. Doch wir dürfen uns in unserer Angst ganz auf Jesus verlassen. Dem Köter sind Zähne gerissen, sind Zähne rausgezogen worden. Mit dem Tod von Jesus hat er dem Tod die Macht genommen. Er hat den Tod getötet. Klingt komisch. Jesus hat den Tod getötet. Zähne sind von dem bissigen Hund gezogen. Darum gilt das, was Jesus uns versichert hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und mir vertraut, wird in Ewigkeit nicht sterben. Keine Macht kann uns aus seiner Hand reissen. Der Paulus sagt im Römerbrief, weder der Tod noch das Leben, weder Engel und Gewalten, gegenwärtiges, zukünftiges, höchstes, tiefes, noch irgendetwas anderes gibt es, was uns kann trennen von der Liebe Gottes. Gibt es nicht. Also, kommen wir so auf den Punkt, auf den Schluss. Tarein. Also zuversichtlich, gelassen, getrost in allen Ängsten. Und erst recht in unserem Sterben. Das dürfen wir sein, wenn wir uns nicht auf uns selber verlassen. Auch nicht auf unser tugendhaftes Leben. Auch nicht auf unser Wissen, sondern auf das, was Jesus in seinem Wort zu uns geredet hat. Und auf das, was er für uns da hat. Das ist nicht in uns, das ist außerhalb von uns. An dem dürfen wir festheben. Der sterbenden Seniorin konnte ich erklären, hören Sie, unser Glaube an Gott rettet uns nicht. Gott ist es, der uns in seinem Sohn Jesus Christus errettet hat. Er hat für uns den Tod besiegt. Ob wir das glauben können oder nicht. An dieser Tatsache können wir nicht mehr rütteln. Das ist passiert. Ich habe ihr gesagt, schauen Sie nicht auf Ihren Glauben. Hören Sie auf das, was Jesus für Sie da hat. Wenn wir auf Jesus, auf das, was er zu uns geredet hat, für uns da hat, wenn wir uns auf das verlassen, sind wir nicht verloren. Auch nicht im Sterben. Ich sage es nochmal, wenn wir uns auf das verlassen, was Jesus zu uns geredet hat und was er für uns da hat, dann sind wir nicht verloren im Sterben. In seiner Hand können wir im Frieden sterben. Ich schließe ab mit dem Bild. Der katholische Theologe und Schriftsteller Henry Nouwen hat in einem von seinen Büchern über einen Freund geschrieben, der als Trapezartist Zuschauer begeistert hat. Von ihm hat Nouwen gelernt, dass derjenige, der springt, dass derjenige, der springt, nicht nach der Hand vom Fänger greifen darf. Das übernimmt der Fänger, weil er Kontrolle darüber hat. Er hat Spielraum, der andere kommt im Flug. Der kann dann, wenn er fliegt, nicht mehr gross korrigieren. Wenn er es selber macht, dann kann es schief rauskommen. Also der springt, der darf nicht versuchen, die Hand vom Fänger zu heben. Das macht der Fänger. Das, was der Springer machen muss, er muss nur darauf achten, seine Hand, seine Arme ausgestreckt zu halten. Mehr nicht. Der Henry Nouwen vergleicht den Vorgang mit dem Sterben. Er sagt, Sterben heisst, völlig auf den Fänger zu vertrauen. Streck einfach deine Hand und deine Arme aus und lass dich von Jesus, der auferstanden ist und der lebt, der den Tod besiegt hat, auffangen. Er ist der Fänger. Vertrau dich Jesus an. Er fängt dich auf. Ich sage etwas ganz Wichtiges. Nicht erst auf deinem Sterbebett. Mach es jetzt schon. Wir haben jeden Tag Gelegenheit zum Üben. Und wenn wir das im Alltag üben, es gibt doch immer wieder Situationen, wo wir in so bedrohlichen Situationen stehen, Situationen, die uns Angst machen. Hey, die Hände raus. Lass dich auffangen vom Fänger. Mehr musst du gar nicht machen. Er fängt dich auf. Jesus Christus, weil er treu ist. In der Welt habt ihr Bedrängnis, Angst. Aber seid Tarein, guten Mut, zuversichtlich Trost. Ich habe die Welt mit ihrer ganzen Unheils- und Todesmacht überwunden und besiegt. Vertraue darauf, ich fange euch auf. Die Hände raus. Amen. Ja. Jetzt habe ich das akustisch nicht ganz verstanden.
Nennt man das Gott vertrauen? Ihr könnt nicht
Ah, schön, genau. Also zum Vertrauen hat mir Angst, dass man sehr tief geht. Aber der Vers, der Spruch, man kann nicht tiefer gehen als schlussendlich in die Hand von Gott. Genau. Ganz genau. 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 Ja. Sehr schön, danke vielmals. Weitere auch Gedanken oder Fragen, was es gerade jetzt bei euch auslöst? Also das Bild, das ermutigt mich stark. Wir müssen uns nicht selber aufschrauben. Wir dürfen uns auffangen lassen. Der Fänger übernimmt das. Er fängt uns auf. Er hat eine gute Stimme.
Über Aufmerksamkeit, über Bewusstsein, über Wahrnehmung, wir können über alles diskutieren. Aber ich denke, der ganze Prozess, der fließt ineinander rein. Also Geistlichkeit in Geist, Seele und Leib. Und alles braucht seine Nahrung. Also unsere Seele, also die Bibel, die wir lesen, das ist auch eine Nahrung für unsere Seele. Der Leib braucht auch seine Nahrung. Ja. Der braucht seine Sexualität, der braucht auch. Der Geist ist logisch, das ist auch vom Leben und Geistlichkeit. Auch. Und ich finde, das ganze Prozedere, wenn man das lernt zu verstehen, dann kann man natürlich irgendwie noch mit die Einheit irgendwie durchsterben. Dann kann man den Moment, wo man stirbt, kann man auch integrieren in den Prozess. Es gehört dazu. Geboren werden, sterben. Also ich denke, das ist wunderbar. Und unser Leben, wir dürfen so lange leben, wir sind so lange auf der Welt. Wir haben so viel Eindrücke von der wunderbaren Schöpfung. Wir haben so viel Moment, wo wir geniessen können. Und Dankbarkeit und Demut, das ist entscheidend. Und dann ist man mit ihm. Wenn man auf dem Weg ist, nicht nur, was habe ich im Rucksack oder im Essen, sondern auch gesehen, was wir alles geschaffen bekommen und uns können erfreuen.
Danke vielmals. Ich denke, die Gedanken auch, dass eben alles auch zusammengehört, das ist ein tief biblischer Gedanke und nicht ein sokratischer oder platonischer Gedanke, wo der Leib und das Körperliche von der Seele auseinandergehalten hat. Die Bibel sieht das als eine Einheit da, total. Also das ist auch nach biblischem Verständnis gehört das alles zusammen, das ist ganz klar. Und eben Demut, Geduld, was du genannt hast, auch an Tugenden, das ist letztlich auch etwas, wo Gott in mir wachsen lässt, wenn ich auch immer wieder mich von ihm auffangen lasse. Wo er auch in meinem Leben anfangen wirken. Und dann wird das extrem komplex gross. Und das ist so, will ich in dem Sinne unterstützen. Auf jeden Fall. Das ganzheitliche Denken. Der Körper gehört dazu, ganz klar. Spannend, ja. Okay, noch nie so gehört. Ja. Aber das zeigt mir, dass Gott auch mit dem Atheist seinen Weg geht und ihn dort auch noch führen kann, wo er eigentlich möchte hin. Ja. Das glaube ich auch, dass da Gott grösser ist. Ich habe es auch schon irgendwie umgekehrt gehört, dass der erste Schluck vom Atheist nach einer ganz wüst endet. Aber es könnte auch gut enden, glaube ich auch, weil Gott grösser ist. Ganz genau, ja.
Was mich auch immer tröstet, dass es heisst, dass alles
Mhm. Ja, ein schöner Gedanke. Ja. 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 Du wiederholst also etwas, wo Mut macht, das Wissen, dass alles, was mir widerfährt, an Gott muss vorbeigehen. Und das ist so. Es ist bei Gott über den Tisch und er weiß darum. Und er weiß, was wir auch tragen können. Und darin ist er gnädig. Da bin ich fest überzeugt. Und ich denke, das dürfen wir auch immer wieder auch schon im Alltag erleben, in Extremsituationen. Mhm.
Mhm. Das Fleisch ist nichts Nütze. Mhm. Dann hat er eigentlich, ja, mein Körper, mein Fleisch ist ja nichts.
Ja. Nur der Geist. Mhm. Es ist ja so, dass der biblische Begriff für Fleisch, der ist sehr vielfältig anzuwenden. Es gibt also ganz verschiedene Bedeutungen von Fleisch. Und in dem Vers meint Fleisch mein eigenes Denken, das Gott nicht einbezieht. Das Denken, das ich versuche, ich mache es, ich schaffe das schon, muss mir noch ein bisschen mehr Mühe geben. Aber Gott außen vor lässt. Fleisch. In dem Sinn, so nichts nütze. Aber das ist wirklich das Problem vom Begriff Fleisch. Im Griechischen Sarx gibt es, ich meinte, es sind acht verschiedene Bedeutungen und dann muss der Kontext entscheiden, welche Bedeutung das da gemeint ist, welche Bedeutung. Und ich meinte, ich würde an dieser Stelle von dem Vers die Bedeutung geben. Genau, genau, genau. Aber hat in dem Sinn nichts mit der Körperlichkeit zu tun, mit der lieblichen Realität, wo wir auch drin leben, wo auch Jesus drin gelebt hat. Ja, manchmal hilft auch eine andere Bibelübersetzung, gibt manchmal da Unterschiede, wo man noch auf die Spur kommen kann. Oder der Prediger fragen da. Ja, gern. Ja, genau.
Da zu der fehlenden Palliative Care.
Ah, Entschuldigung.
Habe ich noch wollen. Etwas sage ich auch auf der Palliativabteilung bei uns im Spital. Wir haben, im Kanton gibt es 3 Betten, die palliativ sind im Spital. Und im Salem hat es jetzt ein Hospiz, wo für 4 Jahre ist das einmal also wird's finanziert. Also wir müssen es ausprobieren, ob es mehr dann bräuchte. Einfach das ist als Ergänzung.
Ich denke, ja. Ja, und vielleicht, wenn wir auch Fragen haben, du kennst dich da ein bisschen aus, was es könnte heissen, da kann man sich einmal an dich wenden.
Auf jeden Fall, ja, haben wir mich immer
Fragen. Also wir haben da so eine Spezialistin unter uns. Schaffen. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auch mit dieser Thematik mal im Vorfeld auseinandersetzen. Was heisst das, oder?
Ganz fehlt es nicht bei uns,
für den
für
Gut.
Mhm. Es gibt Medikamente, das Bewusstsein dämmen und beeinflussen. Da muss man sich einfach Bewusstsein, wenn man solche Medikamente einsetzt, dass es dann auch Wahrnehmungsveränderungen gibt. Mhm. Dass man das dann nicht vielleicht so kann bis zum Schluss miterleben,
wie man das aussieht. Genau, das sind wichtige Gedanken. Und wo man sich letztlich auch muss entscheiden muss. Aber ich denke, wichtig auch aus dem Gespräch heraus auch mit der medizinischen Fachperson. Oder wir können uns schnell mal entscheiden, ja, nein, wenn wir nicht, wenn wir es bewusst erleben, aber wenn wir dann drin sind, wissen wir nicht genau, wie viel Leiden das damit vielleicht verbunden ist.
Das ist das, was wir vor der Gemeinde zum Gott vertrauen.
Genau.
Wenn ja. Wir das noch nicht können,
durchleben. Ja, genau.
Und können auch dem
hoffen,
dass wir
dann
das vertrauen.
Genau, genau. Ja, ja. Genau, genau. Und vielleicht auch zu dem, eben Palliativcare, es ist so wichtig, wenn man merkt, es geht ans Sterben, wir werden nicht mehr heimkommen können, ist es wichtig, dass wir auch dann seelsorgliche Unterstützung haben. Es gibt, das wäre einmal ein Thema, ein Kurs, nicht Erste Hilfe, sondern Letzte Hilfe, wo nicht nur der Fachperson, der Pfarrer oder der Seelsorger können leisten am Sterbebett. Dass man auch jemanden begleiten kann. Wie ich das bei dieser Seniorin gemacht habe, sehr unerfahren, aber habe dort doch auch etwas gelernt, etwas Wichtiges, da auch Mut zusprechen oder eben helfen, den Blick von sich selber weg auf Christus zu lenken. Weil genau das passiert oft immer wieder, dass in der schwersten Stunde einem den Glauben verlässt. Gibt es den? Oh. Ah, spannend. Ja. Könnte ich nur empfehlen. Mhm. Weil plötzlich kann es sein, dass der eigene Partner oder eine Bekannte, eine Freundin, Freund oder was auch immer, jemand aus der nahen Verwandtschaft muss ins Spital, wir wissen, der wird nicht mehr kommen. Und dann geht es darum, ihn zu besuchen. Und spätestens dort sind wir dann oft überfordert, was soll ich da sagen? Was soll ich da machen? Und da hilft so ein Kurs. Ja? Mhm. Ja, also ich denke, gerade, ja, genau, aber ich denke, gerade ein ungläubiger Mensch in seiner letzten Stunde, sage ich jetzt mal, auch der hat das Recht zu hören, was Christus für ihn gemacht hat. Wenn er will, aber ich darf ihm doch sagen, los, der Fänger, Christus, der ist da, der will dich auffangen. Streckt die Hände aus. Er kommt dann in dieser Situation das im Glauben aufnehmen, solange er auch noch bewusst ist. Also, ich denke, da darf man nicht unterscheiden zwischen gläubig und ungläubig. Darum sage ich, fehlende oder angefochtene Gottesbeziehung spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Christus ist da für uns. Egal, wie unser Leben verlaufen ist. Egal, die Einladung gilt. Also ich denke, Verwandte, es kommt immer darauf an, wie gut dass man den Zugang hat zu einer Person. Es gibt natürlich Personen, die man kennt, aber wo man schon das ganze Leben lang immer ein bisschen Mühe hatte, ihn zu verstehen oder es ist nicht so gut gegangen, dann ist es sicher zu empfehlen, jemanden, der den Zugang besser findet. Ja. Aber eine gute Frage, auf jeden Fall. Ja.
Mhm. Unserem Gottvater, ja. Dem vertraue ich. Ja. Aber sind Sie mir böse, wenn ich mir warum bin ich denn überhaupt auf die jüdische Welt gekommen? Mhm. Was ist mein Job gewesen? Mhm. Wieso soll ich ein Problem haben, um den Job aufzugeben? Mhm. Und ich eigentlich, ja, ich bin in die Welt hineingesetzt worden mit einem Auftrag.
Ja.
Und jetzt werde ich von diesem Auftrag befreit.
Mhm.
Und jetzt habe ich Fragen. Mhm. Was erwartet mich?
Ja, ja. Ja, also ich denke, die Frage die ist berechtigt. Ich meine, die Frage nach dem Sterben ist immer eine Frage nach dem Leben, nach dem Sinn, von dem Dasein. Und das ist eine schwierige Frage, wo ich nur allgemein beantworten kann, aber nicht konkret, was es in der Lebensgestaltung aussieht. Ich habe das eben schon mit so einem Kugelschreiber verglichen. Wenn ich den Kugelschreiber hier anlege und mir die Frage stelle, was hat der für einen Sinn, wenn er dort liegt? Völlig keinen Sinn. Ja. Der Kugelschreiber kommt nur den Sinn über durch eine höhere Instanz. Durch eine Instanz, die der Kugelschreiber gemacht hat. Also ich habe ihn jetzt nicht gemacht, aber ich gehe jetzt mal von meiner Spezies Menschen aus, die er gemacht hat. Man hat den Kugelschreiber gemacht für einen bestimmten Zweck, mit einer bestimmten Funktion. Wenn er einfach da liegt, hat er keinen Sinn. Aber in dem Moment, wo der Kugelschreiber in meine Hände kommt, dann erfüllt er einen wunderbaren Sinn. Da kann ich wunderbare Sachen aufschreiben. Da kann ich... Ganz genau. Also in dem Moment, wo der Kugelschreiber in meine Hand kommt, überkommt er einen Sinn. Und ich sage, in dem Moment, wo ein Mensch in die Hand von Gott kommt und sich vom Schöpfer, den ihn ja geschaffen hat, anfängt zu fragen, Herr, ich bin bereit, mach aus meinem Leben etwas. Brauch mich, ich bin bereit. Überkommt dein Leben einen Sinn. Aber was es im Konkreten nachher bedeutet, das ist bei jedem natürlich anders. Und ich sage auch, das war jetzt einfach so ein schönes Beispiel, das verläuft ja nicht immer so geradlinig. Wie oft, ich habe den Wunsch tief in meinem Herz, Gott braucht mich. Ich am Morgen aufstehe, es soll nicht ein vergebener Tag sein, du sollst mich können brauchen. Aber wie oft habe ich auch schon Stunden und Tage unnütz verbraucht. Aber das ist Gott auch grosszügig. Grosszügig im Sinn von geduldig. Und er weiß ja, was wir für Geschöpfe sind. Dass wir auch versagen. Also wir dürfen da auch aus dieser Liebe, aus dieser Vergebung leben, dass wir nicht immer perfekt in seiner Hand sind. Aber die Einladung gilt immer wieder. Aber gute Frage. Wir müssen so einen Philosophie-Club auftun. Das sind tiefe Fragen, oder? Und es gibt nicht auf alles eine Antwort. Ja?
Und da dazu, denke mir, ist es Gleichnis, das Jesus erzählt hat, von diesen Männern, die arbeitslos auf dem Markt gewartet haben, auf der Arbeit, die einen dann morgen um 6 Uhr schon zu tun bekommen, haben in der Hitze können arbeiten und so weiter. Aber es hat derartige gehabt, wo um 9 Uhr noch keine Arbeit und um 12 Uhr noch keine Arbeit und am Nachmittag um 3 Uhr noch keine Arbeit gehabt. Und für um 5 Uhr und noch immer dort gewesen sind. Und dann ist der Gutsherr gekommen und hat die 7 auch noch angestellt, die um 5 Uhr noch dort gewesen sind. Und am Schluss haben alle die gleiche Bezahlung bekommen. Und das ist für mich Gnade.
Mm-hmm. Ja.
Solche Darbietungen sehen und wie einem das emotional hernimmt, oder? Dass die sich findet. Und jetzt, ich kann nichts machen. Das ist Gnade, ich kann nur ausstrecken und weiss, der Herr wird mich empfangen. Nicht ihr, es ist nicht meins bei dir.
Mhm. Amen.
Wenn man aber das Leben satt ist und einfach nicht mehr mag und möchte in das Sterben fast eingehen, wie vertritt sich da mit dem Glauben denn? Ist das ein Umbringen von sich selber oder
Gut, ich habe mich mit dem nicht im Detail auseinandergesetzt, aber einfach mal so spontan, nach meiner Ansicht, ist das Sterbefasten, wo jemand auf Nahrung verzichtet, ich weiß nicht, auf Getränke wahrscheinlich, das wäre ein bisschen brutal, in einen Sterbeprozess hineingeht, der eigentlich in dem Sinne auch natürlich ist. Wenn es für die betroffene Person stimmt und das ein tiefer Wunsch ist, weil das Leben kann brutal schwer sein am Schluss und kann lang gehen, kann ich das nachvollziehen. Ich für mich, ich wüsste nicht, ob ich das für mich irgendwo einen schweren Weg, also ein zehnmal lieber Palliativ. Aber eben, das ist jetzt jeder Mensch ganz unterschiedlich. Wenn ich ein bisschen Rückenweh habe, dann möchte ich gerade ein Tablettchen haben. Das bin ich. Andere denken anders, empfinden anders. Aber ich will das nicht als ein aktive Sterbeakt anschauen. Würde ich nicht. Aber ich denke, wahrscheinlich ist es auch wichtig, dass man dann begleitet ist gut.
Ich denke es auch. Hm.
Ja. Gut. Ich denke.